Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Die Bilder aus Italien, sie haben sich ins Gedächtnis eingebrannt. Die erste Welle der Corona-Pandemie traf Italien mit voller Wucht. Die Kliniken damals waren nicht mehr in der Lage, alle Patienten so zu behandeln, wie es theoretisch möglich sein sollte. Es gab nicht genug Beatmungsgeräte. Ärzte mussten entscheiden, wer bekommt eine Behandlung und wer nicht. So etwas darf bei uns nicht passieren, hieß es damals. Aber für den Fall einer Überforderung des Medizinsystems hat die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, damals eine Leitlinie für Ärzte vorgelegt, nach welchen Kriterien eine Priorisierung von Patienten erfolgen sollte. Jetzt ist diese Leitlinie aktualisiert worden. Das ist notwendig geworden, unter anderem auch, weil es ja inzwischen eine Impfung gibt gegen Corona. Professor Uwe Janssens ist ehemaliger Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin DIVI. Er leitet dort die Arbeitsgruppe Ethik und er ist Chefarzt der Kliniken für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Guten Morgen, Herr Professor Janssens.
Ja, ich grüße Sie, Herr Mikkeleiner.
Die Leitlinie zur Priorisierung und Triage bei akuter Ressourcenknappheit, so heißt das Papier, stellt ja die Gleichbehandlung von geimpften und ungeimpften Patienten in den Vordergrund. Das ist ja ein Punkt, der löst heftige Emotionen aus. Also Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, wie kann das sein? Ich habe alles getan, ich habe mich impfen lassen, ich passe auf wie Fuchs, dass ich mich nicht anstecke und dann werden wir doch nachher alle gleich behandelt. Ein schwieriger Punkt, aber trotzdem ein ganz wichtiger Punkt, auch aus ethischer Sicht.
Ja, aus ethischer Sicht ist das enorm wichtig, dass die Emotion damit verknüpft ist, dass wir alle Emotionen damit verknüpft haben. Auch die Pflegekräfte auf den Intensivstationen, das hat uns mit zunehmend Sorge erfüllt, weil wir genau gesehen haben, dass diese Sorge sich immer mehr auch ausdrückt, verbalisiert wird und zu erheblichen Problemen bei den Betroffenen führt, also den Mitarbeitern. Und wir haben uns gesagt, wir müssen aber trotzdem an dieser Stelle nochmal ganz uns zurücknehmen und ganz, ganz präzise auf die Umstände blicken. Und da haben wir auch in der Leitlinie, auch im letzten Jahr, wo die Impfung ja noch gar nicht da war, klar gesagt, dass es kein einzelnes Kriterium, zum Beispiel Alter, Begleiterkrankungen, Risikofaktoren, sozioökonomische Faktoren gilt, die für sich alleine gesehen dazu führen sollten, dass ein Patient eine Behandlung nicht erhält oder nicht. Das ist ein ganz wichtigster Grundsatz in der Behandlung von Patienten, die Gleichbehandlung. Und die Tatsache, dass jemand nicht geimpft ist, also ein freiwillig Ungeimpfter, wie es ja heutzutage heißt, ist ja tatsächlich in der Tiefe gar nicht so zu ergründen, dass wir wissen, wieso ist der eigentlich nicht geimpft? Was hat dazu geführt, dass er nicht geimpft ist? Und gleicherweise haben wir gesagt, alle anderen Begleiterkrankungen, die diese Menschen mitbringen, zum Beispiel Rauchen, massives Übergewicht etc., also alles Begleitfaktoren, die tatsächlich den Krankheitsverlauf beeinflussen werden, die werden ja auch nicht als Kriterium herangezogen. Also man könnte jetzt sagen, Nikotinkonsum, Rauchen ist auch eine Sache, die ein Mensch sehr eigenverantwortlich macht. Aber das ist für uns und war für uns und wird für uns nie ein Entscheidungskriterium sein, sondern wir blicken wirklich auf den Menschen an und für sich und dann entscheiden wir anhand klar vorher festgelegter Kriterien. Das war uns wirklich wichtig und ist auch für die Behandler vor Ort wichtig.
Ja, ein Kollege von Ihnen hat es auf die Formel gebracht, wir sind Retter, nicht Richter. Also beim Diabetes 2 fragen wir auch nicht, haben Sie zu viel gegessen, sondern wir behandeln.
Schauen Sie mal, Herr Winkel, wir wissen noch gar nicht, wie diese Menschen zu dieser Haltung gekommen sind. Es gibt sicherlich Leute, die sind unverrückbar in diese Meinung reingerutscht und bleiben dabei bestehen, weil viele, viele sind aufgrund einer Desinformation auch vor allen Dingen von staatlicher Seite. Der Staat hat viel zu wenig getan, vernünftige Informationskampagnen passgenau auf die Bevölkerung abzustimmen und wundert sich jetzt darüber, dass andere, die tatsächlich viel professioneller die Menschen umdrehen, das heißt, den Fake News tatsächlich mit Hochglanzmedienprodukten über das Internet zuspielen, die dann umdrehen. Und das kann man den Menschen doch nicht tatsächlich absprechen, dass sie da eine Meinung gebildet haben, die falsch ist. Und darüber dann eine Entscheidung zu treffen, auch wenn wir uns als Geimpfte vielleicht ärgern, das kann nicht sein, sondern wir müssen tatsächlich nach anderen Kriterien vorgehen. Und da können die Menschen draußen noch sicher sein, dass da absolut gerecht vorgegangen wird. Dass gerecht vorgegangen wird, dass keiner bevorteilt und benachteiligt wird. Ich glaube, das ist eine Zusicherung, die können wir den Menschen geben. System. Und das ist wirklich wichtig und, finde ich, auch schafft Zuversicht und Vertrauen. Und das brauchen wir jetzt gerade in dieser schwierigen Situation.
Ein weiterer Aspekt der aktualisierten Leitlinie zieht auf die Einschränkung des Regelbetriebs, um Kapazitäten für Covid-19-Patienten zu schaffen. Was heißt das konkret?
Ja, das ist ganz wichtig. Das ist im letzten Jahr schon geübt und eingeübt worden, dass wir tatsächlich in den Kliniken sehen, welche Eingriffe wir jetzt, ohne dass der betroffene Patient Schaden erleidet, für sich akuten oder vielleicht längeren Schaden, verschieben, um damit Kapazitäten auf der Intensivstation zu schaffen. Also große Eingriffe, die einen intensivpflichtigen Aufenthalt nach sich ziehen. Parallel dazu werden durch die Verschiebung ja Kapazitäten im personellen Bereich freigesetzt. Also Anästhesie-Fachpflegekräfte, die gleiche Ausbildung haben wie Intensivfachpflegekräfte, können dann helfen, zur Seite stehen, Menschen, die mitarbeiten, auf den Intensivstationen entlasten. Ärztinnen, Ärzte, Anästhesisten werden ebenfalls dadurch freigesetzt und können dann Aufwachräume umfunktionieren in zusätzliche Überwachungseinheiten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Instrument, was viele große Kliniken schon exzellent durchexerziert haben. Die Charité beispielsweise im letzten Jahr hat damit 100 von Intensivplätzen zusätzlich geschaffen und damit die Gesamtregion Berlin wirklich in beispielhafter Weise versorgt, ohne dass da Schäden entstanden sind. Wir müssen aber sehr genau darauf schauen, dass die Patienten, denen wir jetzt zumuten, dass ein Eingriff verschoben wird, dass wir sicherstellen, dass die tatsächlich dadurch keinen Schaden erhalten. Und da gilt dann auch wieder der Gleichbehandlungsgrundsatz. Und das ist eine große Schwierigkeit im Moment. Man hört es wirklich aus dem südbayerischen Raum, dass da Eingriffe verschoben werden, wo durchaus Patienten nicht nur physische, sondern vielleicht auch vor allem psychische Schäden davon tragen, weil sie haben lange auf den Eingriff erwartet. Und das ist eine extreme Zusatzbelastung. Da müssen wir sehr genau als Krankenhäuser hinblicken und die richtigen Patienten identifizieren, aber gleichzeitig damit auch sicherstellen, dass ein Priorisierungsprozess vermieden wird. Und das wäre ja noch viel, viel schlimmer. Das wäre die tragischste Situation, die entstehen müssen, wenn wir tatsächlich nachher sagen müssen, wir haben kein Beatmungsgerät mehr, müssen vielleicht sogar einen Menschen mit schlechter Prognose abnehmen, um einen anderen, der eine sehr gute Erfolgsaussicht damit zu behandeln. Dahin wollen wir nicht. Das sind furchtbare Entscheidungssituationen. Das gilt es mit aller Macht zu verhindern.
Nun sind ja schon einige Weichen gestellt. Also wenn man ein Papier sieht, was gestern veröffentlicht worden ist von Wissenschaftlern um Viola Priesemann und anderen, dann kommt der Höhepunkt der vierten Welle im Dezember und die höchste Krankenhausbelastung vermutlich Ende Dezember, Anfang Januar. Wie bereiten Sie sich da überhaupt vor?
Ja, Herr Winkelheide, das ist ein sehr wichtiges Paper. Das zeigt wirklich, dass wir um Weihnachten und sogar bis in Januar rein diese maximale Welle erreichen werden auf den Intensivstationen. Das ist extrem gut vorberechnet und man befürchtet wirklich, und ich muss sagen, ich habe gestern diese Zahlen nochmal mit einigen Kollegen, die daran beteiligt waren, gesehen und mir darstellen lassen, das ist tatsächlich so und das muss man jetzt sehr ernst nehmen und die Politik muss es jetzt ernst nehmen. Ich sage Ihnen, wir haben schon vor Wochen die Politik wirklich nahezu angefleht, aufgefordert, die Krankenhäuser, wie auch übrigens schon im vergangenen Jahr die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen gemacht hat, aus dem Regelbetrieb herauszuführen, klare Vorgaben zu geben, wie sie vorzugehen haben und gleichzeitig sicherzustellen, dass natürlich die Erlösausfälle kompensiert werden. Und ich sage es Ihnen, die Geschäftsführer der einzelnen Kliniken müssen natürlich zusehen, wie ihr Betrieb läuft und die sehen natürlich auch zu, dass so weit wie möglich der Betrieb normal weiterläuft, alle Operationen durchgeführt werden, weil sie nicht wissen, wie das der Ausfall der verschobenen Operationen dann kompensiert wird. Und dafür brauchen wir klare, national gültige Verordnungen, die dann auch umgesetzt werden in eine Refinanzierung. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Und solange das nicht passiert, machen einige Krankenhäuser das von sich aus, weil sie gar nicht anders mehr können und warten hier auf klare Signale aus der Politik. Und dann haben wir überregional die Möglichkeit, über das Kleeblattsystem innerhalb der einzelnen 5 Blätter, Deutschland ist ja aufgeteilt in 5 Blätter, Patienten zunächst innerhalb, aber dann außerhalb dieses einzelnen Kleeblatts zu verlegen, in eine Region, die noch nicht so belastet sind. Aber auch diese Regionen stoßen ja schon an ihre Grenzen, nicht wegen Covid-19, sondern weil sie tatsächlich im Herbst, Winter immer viel zu tun haben. Auch hier müssen die helfenden Regionen dazu ermächtigt und ermöglicht werden, dass sie auch hier wieder Kapazitäten einsparen, um anderen, nämlich in Deutschland, zu helfen. Ein ganz wichtiger Vorgang, da warten wir drauf. Die GMK, die Gesundheitsminister, haben das ja eigentlich letzte Woche Donnerstag schon beschlossen, aber wir hören noch nichts davon. Hier muss die Politik, vielleicht heute die Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, tätig werden.
Professor Uwe Janssens, ehemaliger Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Divi, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Herr Janssens, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Winkelhalter. Alles Gute.